Ostwärts, ein Podcast von Anne Ramstorff.
Mein Name ist Anne und dieser Podcast ist meine Ode an den Osten und seine Menschen.
Was ich halt so spannend finde an Marzahn, ist, dass immer noch so viel durchschimmert.
Jetzt ist ja alles mit Farbe überpinselt und die Häuser sind neu angestrichen. Und überall, wo so Dinge abplatzen, gerade an den Fassaden, blitzt eben doch noch die Vergangenheit. So dieses graue Kleid, was die Hochhäuser zu DDR-Zeiten getragen haben. Oder ein Stück einer Welt durch, die einfach komplett weg ist, aber immer noch da ist. Das ist wirklich so meine in Stein gemeißelte Biografie immer noch. Hier hat alles angefangen, hier hat sich aber auch alles verändert.
Das ist Stefanie und ich traf sie an jenem Ort, der sie für den Rest ihres Lebens prägen sollte. In Berlin-Marzahn. Denn hier hat Steffi ihre Kindheit verbracht. Eine Kindheit im Sozialismus. Und was das genau bedeutet, hat sie in einem Buch festgehalten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ostwärts. Ich bin Anne und heute nehme ich euch mit auf einen Spaziergang durch die schier nicht enden wollenden Häuserreihen der Plattenbausiedlung Marzahn. Hier lasse ich mir von Steffi stellvertretend für ihre Generation erzählen, was es mit einem macht, wenn man in dem einen politischen System aufwächst und sich plötzlich alles wendet.
Ich habe ein Buch geschrieben über meine Kindheit in der DDR in den 80ern. Und der Titel ist Riss im Asphalt, eine Kindheit im Sozialismus. Und in dem Buch habe ich versucht, nicht nur meine Kindheit zu erinnern, sondern auch das Lebensgefühl damals aus den 80ern nochmal zurückzuholen. Frei von Schwarz- und Weiß-Urteilen, sondern einfach mit Humor und ganz viel Herz nochmal auf eine Zeit zurückzublicken und ein Land, das über Nacht verschwunden ist. Und wir haben uns jetzt hier heute bei prallem Sonnenschein getroffen, um nochmal die Orte abzugehen, die ich in dem Buch auch abgehe. Da siehst du zum Beispiel, da vorne ist die Eckkneipe, in die mich mein Papa immer geschleppt hat, wo ich noch klein war. Und ich die Cola getrunken habe und er das Bier.
Du musst uns mal mitnehmen. Wo sind wir denn jetzt?
Warst du überhaupt schon mal im Marzahn?
Ja, die eine Hälfte meiner Familie kommt von hier.
Ah, gut. Also hier ist es so meine Strecke nach Hause von der S-Bahn aus. Und das da ist meine Schule.
Erinnerst du dich noch, wie die hieß damals?
Ja, Adolf Hennecke hieß die, genau. Die hieß Adolf Hennecke nach dem vorbildlichen Bergarbeiter damals, der da irgendwie diesen Rekord gebrochen hat, indem er ziemlich den Plan irgendwie um, weiß ich nicht, 130% übererfüllt hat, was auch immer. Und früher waren halt an den Fenstern noch so diese Friedenstauben und diese ganzen Symbole.
Du bist 38, also ja. Du warst so erste oder zweite Klasse, als die Mauer fiel.
Ja, ich war neun. Ich erinnere mich noch ziemlich gut an den Tag, wo man uns erzählte, dass sich jetzt vom Lehrplan alles ändert und dass auch in den Wochen danach sich alles verändert hat. Relativ schnell, die Straßen wurden umbenannt. In den Schulen, die Lehrer wurden zwar nicht ausgetauscht, aber man hat schon gemerkt, plötzlich mussten wir keine merkwürdigen Lieder mehr singen. Und wir mussten halt diese ganzen Phrasen nicht mehr dreschen oder irgendwelche, ja, auch dieser Morgengruß immer, den man aufsagen musste. Seid bereit, immer bereit. Und dieser ganze übergestülpte Marxismus-Leninismus-Apparat, diese ganze Propaganda im Unterricht, die da in den Lehrbüchern, das war ja alles voll. Wirklich bis in die Mathematik, bis in mathematische Aufgaben hinein war da irgendwie die Rede von Produktionsgenossenschaften und Klassenkampf. Es war schon eine generelle Erleichterung zu spüren. Auf jeden Fall auf Seiten der Schüler. Das kann ich bestätigen. Wir waren alle wirklich okay. Also jetzt Fahnenappelle, Friedenstaube. Oh, das ist so schön, dass wir das jetzt wirklich aus unserem Leben verbannen können. Sondern es war auf einmal war alles ganz, ganz locker und es fiel auf einmal alles weg. Und keiner erklärte uns aber auch so wirklich, warum und wieso. Und als Kind, naja, nimmt man es so hin. Man denkt sich immer, ja, die Erwachsenen, die werden das schon irgendwie machen. Die werden sich schon was dabei denken und wir spielen einfach weiter. Man könnte sagen, okay, du warst 9 Jahre alt, du warst ein Kind. Was willst du denn da groß mitgekriegt haben? Nee, also ich muss wirklich sagen, in dem Alter ist man schon so weit, dass man zwar politisch jetzt natürlich keine Ahnung hat, was in dem Land läuft und warum die Mauer, dass es überhaupt eine Mauer gab, war mir nicht so wirklich klar, also nicht bewusst. Aber du merktest schon, dass irgendwie in der Welt der Erwachsenen irgendwas vor sich ging. Also es war schon so, dass die Eltern sich teilweise seltsam verhielten und die Großeltern auch. Und dann die Gespräche am Tisch halt sich darum drehten, dass da irgendwas im Gange ist. Und natürlich als Kind bist du größtenteils daran interessiert, an deinem Spielzeug und dass du halt mit Freunden nachher runtergehen kannst und auf den Spielplatz. Aber dennoch, du merkst ja, du spürst es ja. Und dieses Spüren ist etwas, was hängen bleibt ziemlich lange. Und das wollte ich gerne greifen in dem Buch und wollte gerne darüber sprechen, dass es, weil ich so oft höre, gerade auch in meiner Familie, naja, du mit deinen 9 Jahren, du warst ja noch gar nicht, du warst ja kaum geboren. Aber wenn man sich überlegt, wir wurden ja sozialisiert in der DDR. Wir haben ja die ganzen Erziehungsideale waren ja ausgerichtet auf dieses System. Und die Dinge, die wir gelernt haben und die wir für ja, selbstverständlich hingenommen haben, waren über Nacht komplett unter den Teppich gekehrt.
Heute ist der erste heiße Frühlingstag in Berlin. Und Steffi und ich haben uns viel zu dick angezogen. Mittlerweile sitzen wir auf einer Parkbank, haben unsere Mäntel abgestriffen und ich höre Steffi einfach nur noch gespannt zu, wie sie von ihren Spielsachen, die sie so sehr liebte, erzählt oder vom Schrebergarten ihrer Großeltern, in denen sie ihre Ferien verbrachte. Ihr rotes, lockiges Haar wird dabei sanft im Wind und ihre warmen Augen blitzen bei jeder neuen Anekdote auf.
Sachen, die gefolgert waren aus der Mangelwirtschaft zum Beispiel und aus all den Schattenseiten, kamen eben auch so menschliche Eigenschaften, die eigentlich, finde ich, fördernswert sind und wertvoll sind. Zum Beispiel die Geschichte, dass du damals eben, du hast irgendwie das, was du hattest, mehr geschätzt. Also zum Beispiel unser Spielzeug. Klar, das war jetzt nicht die hochattraktive Barbie, die wir da hatten, aber es war ein Spielzeug, was wir einfach, ja, mit dem wir halt ganz lange gespielt haben, bis es dann wirklich zerfallen ist. Und teilweise auch, wie kann ich meine Eltern irgendwie dazu kriegen, dass die sich 3 Stunden irgendwie anstellen?
Ich bin mit der Wende geboren. Also ich habe ja Sozialismus gar nicht mehr erlebt.
Mhm.
Aber natürlich waren meine Eltern von Sachen noch so geprägt.
Absolut,
dass,
ja.
Die auf mich als Kind so abfärbten. Also ich konnte mir das total abschminken, dass wenn ich was kaputt gemacht habe, dass das ersetzt wurde.
Ja.
Und ich habe aber auch nie was kaputt gemacht, weil das schon so immer eingebläut wurde. So, du hast dir, in meiner Generation war ja Baby Born das Ding. Also ich hatte halt diese eine Puppe und für die hat dann die Oma Sachen gestrickt.
Genau.
Und da gab es dann halt zu Weihnachten Mützchen für die Babyborn. Und ich habe mich da gefreut, mhm, wie eine Königin,
ja,
drüber.
Ja. Ich frage mich immer, für mich ist das so, wenn jetzt die DDR noch weiter existiert hätte und ich wäre dann jugendlich geworden und dann später erwachsen, wie hätte ich mich in diesem System positioniert? Hätte ich flüchten wollen? Hätte ich mich arrangiert? Ja, wäre ich irgendeiner Oppositionsbewegung beigetreten? Das sind so Dinge, wo ich mir denke, Mann, da wurde einem so ein Stück auch Persönlichkeitsentwicklung entrissen, wo man sich immer fragen wird, verdammt, wer wäre ich gewesen? Vielleicht auch absurd, so zu denken, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, in meiner Entwicklung gab es so diese so eine Art Stagnation und jetzt bist du einfach irgendwer. Was auch immer du machen willst, du hast die Freiheit. Was ich merke auch jetzt gerade deine Generation, was ja auch die Generation meiner Schwester ist, diese Tausenden von Möglichkeiten, dieses Gefühl, hey, du kannst alles werden, du kannst alles machen, kann auch Unfreiheit produzieren.
Wir reden noch lange weiter über den Freiheitsbegriff, wie zu Ostzeiten zum Beispiel FKK und Nacktheit als große Freiheit wahrgenommen wurde. Steffi erklärt mir, dass dadurch, dass sich in ihrer Kindheit alles änderte, sie gelernt hat, dass es dennoch immer weitergeht und sie deswegen stets auf ihren Bauch gehört hat, einfach immer drauf losgestiefelt ist, ohne ewig zu grübeln, ob das nun der richtige oder der falsche Weg ist. Ganz anders als ihre Eltern, die ihr immer wieder sagten, sie solle lieber auf ein sicheres Jobpferd setzen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob dies etwas mit Ostprägung zu tun hat. Doch Ähnliches hat doch auch Laura Larsson erzählt, als ich sie interviewt habe. Und auch meine Familie predigt mir bis heute immer noch, lieber auf Sicherheit zu setzen. Und das verstehe ich vollkommen, dass ihnen genau das wichtig ist. Schließlich haben unsere Eltern erfahren, wie es ist, wenn sich über Nacht das komplette Leben ändert. Zum Beispiel ihr erlernter Beruf nicht mehr anerkannt wird und sie nochmal ganz vom Neuen starten müssen. Steffi hat im Übrigen nicht auf ihre Familie gehört, hat Geschichte mit dem Schwerpunkt Mittelalter und Polnisch studiert, ist heute freischaffende Lektorin und lebt seit 4 Jahren in Nordengland. Menschen, die sie im Ausland kennenlernte, stießen sie immer wieder darauf, dass sie ein Kind der DDR ist, waren neugierig, wie es war, in der DDR zu leben. Und so fing sie an, sich immer häufiger mit ihrer eigenen Herkunft zu beschäftigen.
Mein Mann ist ja Engländer und man redet ja auch viel als Paar so über die Kindheit und zum Beispiel, welche Trickfilme hast du gesehen, welches Spielzeug hattest du. Also jedenfalls machen wir das ganz, ganz viel. Und da merkt man wirklich aus wie unterschiedlichen Welten wir kommen. Also gerade wenn mein Mann mich fragt, Mensch Steffi, ich kann nicht glauben, dass du diesen Trickfilm noch nie gesehen hast, irgendeinen amerikanischen Comic. Und ich dann sage, ja, dafür kannte ich Hase und Wolf. Und dann zeige ich ihm dieses Nupagadi, das war so ein russischer Trickfilm. Und ich zeige ihm den so als Gegenpendant und einfach am Boden vor Lachen. Und denkst du so, hey, damals war das für mich wirklich bedeutsam. Die ganzen anderen so 3 Haselnüsse für Aschenbrödel.
Ja, und die ganzen russischen und tschechischen Märchen und die DDR-Märchen.
Hütlein, Hütlein, stell dich zum Wald mit dem Rücken.
Hexe Baba Yaga zum Beispiel. Und weißt du, was ich am allerliebsten geguckt habe? Das singende, klingende Bäumchen.
Ich verlange mehr von einem Freier.
Was wünscht ihr euch denn?
Das singende, klingende Bäumchen will ich haben.
Nachdem Steffi und ich uns ewig in den Gedanken unserer Kindheit verloren haben, spazieren wir weiter durch Marzahn. Diese Großbausiedlung wurde kürzlich erst 40 Jahre alt und mehr als 110.000 Menschen leben bis heute hier. Der Name Marzahn stammt aus dem Slawischen und bedeutet Siedlung bei einem Sumpfgebiet. Durch den angrenzenden Fluss, die Wuhle heißt er, wurde das Areal, bevor es bebaut wurde, regelmäßig überschwemmt. Guckt man sich alte Fotos von Marzahn an, standen zwar schon vereinzelt Hochhäuser im Plattenbaustil dort, doch statt Straßen sieht man Modderwege und Dreckberge, durch die Mütter in weißen Kleidern ihren Kinderwagen schieben oder Kinder ausgelassen spielen. Während wir nun durch die Häuser reinschlendern, fällt Steffi hinter jeder Ecke eine neue Geschichte ein. Es scheint, als würde dieser Ort, auch wenn er nun komplett anders aussieht, in ihr alles wieder hochholen.
Das ist das Haus, in dem wir gelebt haben.
Das hier vorne,
genau. Ja. Praktisch, was ich in meinem Buch gemacht habe, ist, es ist kein Ort, den ich beschrieben habe, der 1:1 hier steht, sodass es am Ende ein Haus geworden ist, das nicht wirklich existiert hat, aber trotzdem in allen Häusern existiert hat. Und der Titel Risse im Asphalt, da bin ich drauf gekommen, eben weil ich durch Marzahn spaziert bin und jetzt ist ja alles mit Farbe überpinselt und die Häuser sind neu angestrichen und zwischendurch blitzt eben doch noch die Vergangenheit, so dieses graue Kleid, was die Hochhäuser zu DDR-Zeiten getragen haben, noch hervor. Oder da sieht man an einem Haus noch eine Inschrift und die Vergangenheit blitzt durch diese Risse durch und durch diese wollte ich gern zurückblicken auf eine Zeit, die mich geprägt hat, in der ich aufgewachsen bin und aus der ich vieles für die Gegenwart eben auch mitgenommen habe und auch anderen Menschen gerne weitergeben möchte.
Wenn du dir deinen Weg gesucht hast, wo du hin möchtest, hast du natürlich auch dich gefragt, wo komme ich her und konntest du da mit anderen Leuten aus deiner Generation drüber sprechen?
Das finde ich das Faszinierende, dass ich viele Freunde, die auch mit mir zur Schule gegangen sind, dass die relativ unberührt sind oder jedenfalls den Anschein machen, als wäre die Zeit einfach jetzt, das wäre ein abgeschlossenes Kapitel, das wäre vorbei. Ab und zu kommen zwar so Kommentare, Mensch, früher, weißt du noch, haben wir das und das, aber das gibt's ja immer. Aber dass man so direkt drüber spricht, das habe ich eigentlich noch so gar nicht erlebt. Und das habe ich auch gehofft, mit dem Buch nochmal so eine Tür aufzustoßen und einfach auch nochmal drüber zu sprechen, was da mit uns allen geschehen ist. Wir sind ja praktisch aufgewachsen in Realsozialismus, in einer Version davon. Und dann später direkt in das kapitalistische System, sodass wir immer noch mit einem
Auge zurück und einem Auge vor gucken können. Also wir können im Prinzip in beide Zeiten gucken und daraus auch wichtige Schlussfolgerungen für unser eigenes Leben ziehen, was ziemlich wertvoll ist. Als ich das Buch dann veröffentlicht habe, sehr viel Angst, gerade vor der Generation meiner Eltern und Großeltern, weil ich ja doch so manches so ein bisschen auf die Schippe nehme. Erstaunlicherweise kamen dann Menschen auf mich zu, die aus meiner Elterngeneration sind. Also es sind jetzt so die Mitte 50, 60-Jährigen, die wirklich ganz begeistert waren und meinten, Mensch, ich erkenne mich darin wieder und ich fühlte mich in die Zeit zurückversetzt und ja, ich kenne dieses schreckliche Gefühl auch, was du da damals hattest, als man uns auf diese Töpfe da im Kindergarten gesetzt hat, alle gemeinsam im Kreis und solche Sachen. Und ich denke mir so, hey, die sind ja gar nicht sauer. Die sind ja, also ganz im Gegenteil, die fangen an, plötzlich auch mit ihren Kindern darüber zu sprechen, was ich wunderschön finde. Es gibt so viele Generationen vor uns, die einfach über ihre Vergangenheit nicht sprechen konnten und auch teilweise nicht durften. Und wenn dann aber die Familie am Tisch zusammensitzt und die Eltern anfangen, mit ihren Kindern darüber zu sprechen und die Kinder auch Fragen stellen dürfen auch und man ganz offen darauf zurückblickt, weil das ist ja auch etwas, was die Generation verbindet. Marzahn ist meine in Stein gemeißelte Biografie immer noch. Also ich laufe hier durch und schaue auf die Straßen und die Häuser und denke mir so, ja genau, hier hat alles angefangen, hier hat sich aber auch alles verändert.
Mich hat total begeistert, wie Steffi von ihrer alten Heimat spricht. Und ist euch auch aufgefallen, dass sie Marzahn, obwohl sie hier seit ewigen Zeiten nicht mehr wohnt, immer noch als ihr Zuhause bezeichnet? Ich finde es total toll, wie sie sich gedanklich immer wieder hierher beamt. Und habt ihr euch auch in den letzten Minuten in eure Kindheit zurückversetzt gefühlt? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was eure eindrücklichste Kindheitserinnerung ist. Und vergesst natürlich nicht, diesen Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Episode verpasst. Und auf die nächste Folge freue ich mich schon sehr, sehr doll, denn da entführe ich euch in die Künstlerstadt Kalbe. Kalbe liegt in Sachsen-Anhalt und in dem Dörfchen stehen sehr viele Häuser leer. Doch was die Bewohner anstellen, um gegen den Leerstand anzukämpfen, erfahrt ihr dann in der kommenden Episode von Ostwärts. Mein Name ist Anne und ich wünsche euch einen fabelhaften Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Ja.